Ja, wer sagt es denn?
Ja, wer sagt es denn? Ich sage es.
Okay.
Ich möchte es sagen. Cool. Ich möchte sagen, dass es Lambert Klammerer Jazz ein Podcast ist von hoher Qualität, von höchster Qualität, den eigentlich alle Menschen hören sollten. Und auch in der 54. Folge werden wir unter Beweis stellen, dass es einfach gut für euch ist.
Ja.
Es ist einfach gut.
Das ist Wellness für die Ohren, kann man das sagen?
Und es ist der richtige Amount of Jazz-Time, den man wirklich einfach braucht. Man braucht eine Jazz-Time, jede Woche.
Das geht mir auch oft so im Leben, dass der Jazz, der bringt Ruhe und Relaxation rein ins Life. Kann man das so sagen?
Ja, Ruhe, Relaxation und Ausgeglichenheit auch, kann man das auch so sagen, ja. Vielleicht. Und auch natürlich Me-Time.
Ja.
Also Jazz-Time ist für mich auch Me-Time.
Oder? Ja, das ist so. Das ist eine reine Me-Time. Das stimmt.
Reine Me-Time.
Ja, es ist ja nicht ohne Grund so, dass jetzt zum Beispiel an den Orten in unserer Gesellschaft, wo wirklich die höchste Form des Komforts, der Coziness geboten werden sollen, zum Beispiel in einer Hotellobby oder in einem Luxusrestaurant, was läuft da im Hintergrund?
Me-Time, Jazz.
Ja, natürlich.
Ja. Natürlich.
Und warum?
Ja, weil die Leute... Ja. Leute kommen richtig gut runter. Wenn sie ein paar Blue Notes hören, total setzt die Entspannung ein. Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist auch das eigentliche Erfolgsrezept dieser Woody Allen-Filme so aus den 70er und 80ern. Die sind vielleicht gar nicht so gut und lustig, aber im Hintergrund läuft die ganze Zeit Jazz.
Weil er auch selber Jazzmusiker war, ne? Da hat er nicht auch so einen, er hat Klarinette gespielt.
Er hat Klarinette gespielt.
Wie heißt diese Musikart noch?
Dixie.
Dixie.
Oder Old Time.
Oldtime, Dixie und Oldtime, Lowdown Wizards.
Hast du diesen,
da war er mit dabei.
Hast du diesen Film gesehen von, wie heißt der schlimmste Mensch der Welt oder so?
Ja, dieser norwegische Film.
Ja.
Ja, habe ich gesehen.
Habe ich nur die ersten Viertelstunde gesehen, da musste ich aus dem Haus, aber da gibt es so eine Szene, wo sich dann das Paar so cozy zu Hause einrichtet und im Hintergrund läuft so Klavierjazz.
Ah, ist es so?
Ja, es ist so relativ zu Beginn. Und da dachte ich auch, einmal dachte ich natürlich cozy, zu Hause, Klavierjazz. Es swingt und dachte auch, das ist doch jetzt wohl eine klare Woody Allen-Referenz. So ein Paar, was sich so aneinander abarbeitet und dazu läuft natürlich Jazz, wie in der Upper West Side.
Die beiden werden jetzt nicht glücklich in ihrer
Nicht spoilern bitte, ich habe ja nur 15 Minuten gesehen, aber ich rechne damit, der Titel verheißt schon nichts Gutes.
Sehr guter Film, guter Film, kann ich sehr empfehlen. Das ist richtig spannend, richtig gut. Okay, also ich habe eine gebrochene Rippe.
Warum?
Aua. Ich war in Vereinigten Königreich unterwegs.
Ja.
Und es ist so, dass ich gecastet wurde. Eigentlich hatte ich so einen Soundtrack geschrieben für einen Krimi, der dort gedreht werden sollte. Und dieser verrückte Regisseur ist dann auf die Idee gekommen, weil er es irgendwie lustig fand, dass ich so eine Maske trage und so, dass ich doch eine der Hauptrollen übernehmen könnte als Kommissar. Mhm. Also, ja, du lachst. Das war überhaupt nicht witzig. Ich bin dann dahin und dachte so, geil, das wird jetzt mein Einstieg in als Schauspieler endlich mal richtig durchzustarten. Und Krimis ist ja auch etwas, da kann man ja Deutsche mit begeistern.
Ja,
ne? Also das ist in England auch so, aber in Deutschland gibt es ja jeden Tag Krimis und so. Ich dachte, das ist
nicht ohne Grund, genau das ist der deutsche Nationalepos ist ja der Tatort, der am Sonntagabend läuft und uns deutsches Volk in seiner ganzen Vielfältigkeit zeigt.
Ja, genau. Also ich habe da auf jeden Fall irgendwie so gedacht, Mensch, zweites Standbein so als Krimi, als Schauspieler in so einem geilen britischen Kriminaldrama. Und dann haben wir ein bisschen angefangen zu drehen und das haben wir uns natürlich überhaupt nicht, ich habe mich mit diesem Regisseur überhaupt nicht verstanden. Also er ist die ganze Zeit durchgedreht, hatte so richtig so Collapse am Set. So, das war so wie, ich weiß nicht, kennst du diesen Film, mein liebster Feind von Werner Herzog?
Werner Herzog.
Und Klaus Kinski, der beschreibt die Dreharbeiten der beiden und wie sie beiden aneinander geraten und so. Und so hat sich das eigentlich auch angefühlt. Also der ist halt die ganze Zeit nur durchgedreht und hatte absurde Vorstellungen. Zum Beispiel hatten wir eigentlich vor, einen Autorennen zu drehen. Das wäre voll easy gewesen. Er hätte einfach im Auto gesessen, das hätte dann so ausgesehen und so. Aber dann hatte er sich kurzerhand umentschieden, dann sollten wir anstatt die Autos austauschen durch Tretroller. Mhm. Und dann mussten wir halt auf den Tretrollern, sollte ich dann halt den Killer verfolgen. Und da erst hat er sich hingelegt so bei den Dreharbeiten, aber der war professioneller Skateboarder. Und dann später ging es halt weiter im Park irgendwie und da war es halt so ein Untergrund, der so ein bisschen matschig war. Und es gibt ja diese Tretroller heutzutage, Tage haben ja nur ganz kleine Räder.
Ja.
Die sind ja wie bei Skateboarden. Ne?
Also ein elektrischer?
Und da bin ich dann,
oder?
Nee, das war ein Tretroller.
Achso, zum Treten. Achso, it's in the name, sorry. Ich höre dir einfach nie zu.
Ja, dann habe ich mich halt echt lang gemacht und bin da auf meine Rippen gefallen. Das ist jetzt zack, hat's geknackt einmal. Und das Geile ist, dass man weiß ja, dass es passiert ist, aber ich konnte den Dreh noch an dem Tag, den Drehtag noch beenden, weil das wird ja erst am nächsten Tag dick.
Okay. Ja. Ich kenne mich da nicht so aus mit Rippenbruch. Aber du lebst jetzt noch. Jetzt
das dritte Mal ist es so eine. Ach,
dein dritter Rippenbruch.
Ja, ja.
Oh Gott.
Ja, beim letzten, ich wurde einmal verprügelt bei McDonald's. Das ist auch eine gute Geschichte. Damals, als ich, da wollte ich zur Probe fahren, als wir bei Markus Wübersch gespielt haben.
Ja.
Und ich wollte mir noch einen Burger holen bei McDonald's und merkte so, ach nee, ich lasse meinen Computer jetzt hier in Pankow mal nicht im Auto. So, und bin dann wieder nochmal zurück, hab die Tür aufgemacht, wollte dann so die Tasche mit dem Computer rausziehen und dann, als ich so halb in der Tür drin war, kam von hinten jemand angelaufen und hat mich so in die Tür reingedrückt und hat sie, also gegen meine Rippen, während ich so halb so drin hing, so reingedrückt und mich an den Haaren gezogen und gehauen und so. Und ich dachte so, oh scheiße, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich hier ausgeraubt und so. Und irgendwann ließ er von mir ab, also nachdem er mich gut bearbeitet hat, ich konnte mich auch nicht wehren, ich war ja eingeklemmt in der Tür. Mhm. Ließ er von mir ab und ich sank so zu Boden und dachte so, ja, was willst du denn jetzt haben? So, also was hier nimm und so. Also ich wollte mich auch nicht jetzt noch groß wehren. Ich war einfach nicht in der Verfassung. Er meinte, ja, warum steigst du in mein Auto ein? Und ich so, shit, mein erster Gedanke war so, scheiße, habe ich das falsche Auto? Bin ich ins falsche Auto eingestiegen? Und so, und guck so auf meinen Golf und so, nö, sieht aus wie mein Golf. Und mein so, also für mich sieht das aus wie mein Auto. Dann guckt er so genauer hin und denkt so, ah ja, stimmt, sein Auto stand daneben und es war einfach ein schwarzer Mercedes. Und also ich war wirklich komplett lediert und ich habe, glaube ich, dann irgendwie noch auf ihn eingeschrien und so. Also was fällt dir denn ein, mich hier so zusammenzuschlagen und so? Und aber ich war wirklich irgendwie komplett irgendwie neben mir natürlich, wenn sowas passiert, also auch unter Schock. Und dann meinte er so, ey komm, wir regeln das jetzt, bevor du jetzt hier alle Leute zusammenschreist und die Polizei rufst und so, regeln wir das irgendwie so. Und drückt mir so 20 Euro in
die Hand.
Ja, ja. Und ich habe dann erst natürlich auf dem Weg zurück halt gemerkt, dass meine Rippe durch war und so. Das, also deswegen, ich bin dann auch nicht zum Arzt, also richtig dumm. Ne? Also ich hätte natürlich sofort die Bullen rufen müssen und so, aber ich wollte ja zur Probe, die Musik, ja. Weil bei mir halt natürlich das Music First.
Also, das ist wirklich eine schreckliche Geschichte.
Ja, aber innerhalb von den 20 Euro konnte ich mir natürlich noch lecker Burger kaufen.
Oh, ist das furchtbar. Das ist wirklich alles falsch an dieser Geschichte. Aber gut. Okay, das war der erste Rippenbruch oder waren das zwei Rippen?
Das war die Nummer zwei. Die erste war ganz normal beim Fußball. Da bin ich von so einem großen, in Amsterdam, von so einem großen Saxophonisten, konnte auch immer ganz lange Phrasen spielen, weil er so ein riesengroßes Volumen hatte auch einfach. Ja? Also die waren so endlose Phrasen. Der musste nie Luft holen. Also echt Achtelketten bis in die Unendlichkeit. Und mit dem habe ich dummerweise Fußball gespielt und ich war in der Verteidigung aktiv und er im Sturm. Und ich habe meinen Job gut gemacht. Er hat das Tor nicht erzielen können, aber er hat mich überrannt.
Okay, und jetzt der Tretroller.
Jetzt ist der Tretroller, genau.
Und du bist jetzt ein gehörnter Kommissar in einem britischen Krimi.
Genau, also ich glaube nur, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Krimi jemals erscheinen wird. So, das einzig Gute ist eigentlich daran die Musik. Die hatte ich ja schon gemacht und so. Und die könnte man vielleicht rausbringen. Und natürlich, es gibt so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material, was irgendwie ganz interessant sein könnte, weil man halt dann immer sieht, wie der Typ halt durchdreht und alle zusammenschreit und so. Und wir dann halt missmutig gelaunt irgendwie zu Boden gucken. Und so, das könnte ein Unterhaltungswert sein, ob dieser Film wirklich noch weiter gedreht wird oder so. Also ich weiß, ich muss mir auch mal in mich gehen, ob ich da überhaupt noch mal hin zurück will. So, weil das ist schon irgendwie keine schöne Atmosphäre. Ich meine, wir haben ja das hier gehört, wie das so abgeht bei Til Schweiger am Set.
Mhm.
Wenn der dann so durchdreht und besoffen ist und alle zusammenschreit und so. Man hört das ja einfach aus dieser Szene, dass das irgendwie so normal zu sein scheint.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich dafür gemacht bin. So, ich möchte eigentlich lieber derjenige sein, der Leute zusammenschreit. Also du kennst das ja auch als mir Untergeordneter oft. Du,
ja, ja, wie, ja auch du, wie du mich hier zusammenschreist in diesem Podcast.
Ja, stimmt. Naja, das bringt uns eigentlich zu diesem Nachtrag.
Ja, warte mal kurz. Ich will jetzt nochmal über diesen Krimi reden. Bist du jetzt Werner Herzog oder bist du Klaus Kinski?
Gute Frage, weil ich bin ja eigentlich eher der passivere Typ in dieser Angelegenheit gewesen.
Ja.
Und aber der Schauspieler.
Ja.
Da war es ja andersrum, dass ja der Schauspieler eigentlich der Aggressor war.
Ja. Ne?
Und ich würde ganz klar sagen, wobei der das wahrscheinlich auch behaupten würde, dieser Matthew. Der Typ ist auch komplett durchgedreht, immer wenn man gesagt, weil Matthew ist ja eigentlich mad. Und alle Leute in England ja vollkommen normal, dass
Matthäus.
Du halt mad sagst.
Ja.
Ja, sagst halt immer mad. Und immer wenn man mad gesagt hat, hat er einen Tobsuchtsanfall bekommen. So, it's Matthew!
Ja. Nee, ich habe gerade dieses neue Werner Herzog Buch gelesen und es war wohl so beim Dreh zu Agier, der Zorn Gottes, da hieß es nämlich auch als erstes, der Film sollte beginnen mit einer aufwendigen Abstiegsszene vom Gletscher irgendwo in den Anden. Ja. Und da kam Klaus Kinski dann mit einer kompletten Kletterausrüstung und war dann total enttäuscht, als es dann nur so ein kleinerer Abstieg war. So, das ist so ein bisschen wie bei dir, genau. Du hattest jetzt auf ein Autorennen eingestellt dann landest du auf dem Tretroller. So muss sich Klaus Kinski gefühlt haben.
Ja, er meinte so, ein Tretroller wäre halt neu, das wäre halt was anderes und so halt, so wie sie halt so sind, diese Künstler, die meinten halt so, ja, wir müssen out of the box denken und so, Verfolgungsjagd auf dem Tretroller, ist doch voll die Action und so. Es war so saugefährlich, diese Szene zu drehen, weil wenn du Tretroller-Verfolgungsjagd machst, hast du ja die ganze Zeit auch diesen Trolley, der halt die Kamera schiebt, vorne weg und hinten dran und so.
Ja.
Die haben sich auch, das ist ja ein Riesengewicht, was auf so einer geilen Kamera ist, und dann mussten zwei Leute diesen Trolley irgendwie nach hinten ziehen und wir mit Affentempo halt so auf die Kamera zu. Ich weiß nicht, das ist nichts für mich, das hätte eigentlich ein Stuntman machen müssen, also hat man ja gesehen, am Ende, ich hab da meine Lesson learned, sage ich mal.
Ja, ich meine, es ist nun auch wirklich sehr, sehr leicht, dich durch einen Stuntman zu ersetzen. Da braucht man wirklich nicht groß CGI.
Wegen meiner Maske auf, meinst du? Ja, aber die schauspielerische Qualität, wegen der ich da gecastet wurde, die lässt sich ja nicht so leicht
ersetzen. Weil keiner tritt den Roller so wie du.
Ja.
Na gut, okay.
Nein, ich bin Kommissar, ich musste halt, es geht um so eine Reihe von ungeklärten Mordfällen, die tatsächlich in England mal stattgefunden hatten. Und da geht es um einen Mörder, der halt sich immer hergemacht hat über so Leute, Besitzer von Ice Cream Trucks.
Ja.
Der hat reihenweise Ice Cream Truck Besitzer halt malträtiert und so. Und die werden dann, wurden gefunden in der Themse und so. Das sind auch schöne Bilder, die wir da gemacht haben. Also, aber es war halt die ganze Zeit damit zu rechnen, dass man halt diesen unglaublichen Tiraden von Matt ausgesetzt war. Und so. Das war
schwierig. Also die indigenen Statisten haben wohl beim Dreh von Agir auch dann Werner Herzog angeboten, Klaus Kinski zu töten für ihn. Haben die indigenen Briten das auch angeboten?
Die Hafenarbeiter oder der Ice-Cream-Truck-Besitzer, der war sehr nett. Das war übrigens ein interessanter Typ. Es gab ja wirklich einen Ice-Cream-Truck, der dann gemietet wurde. Und da war dann auch der Besitzer dieses, das war ein echter Truck so. Da gab es auch Eis, der hat uns die ganze Zeit Eis angedreht. Das war sozusagen der Indigene. Und das, der war so happy mit seinem Job. Also der meinte, ich habe ihn so gefragt, wie es denn so ist, halt Eiscreme zu verkaufen. Und meinte, es ist halt immer gute Laune. Am Truck ist immer gute Laune. Die Kids kommen vorbei. In England ist es auch nochmal anders konnotiert. Hier ist ja immer, wirkt es immer so ein bisschen billig und als wäre das nicht das geile Eis. So, ne? Also es gibt ja immer noch das Hipster-Eis hier irgendwie.
Ja.
Mit Biomilch und was weiß ich. Oder Hafermilch und was.
Birne, Camembert.
Birne, Holunder, Camembert, Hibiskus.
Genau, ja. Weiße Schokolade, Parmesan.
Ja. Genau. Das haben die alle nicht. Naja, und aber da ist es wohl ganz anders. Da gibt es auch bestimmte Songs, also eine bestimmte Playlist für Ice Cream Trucks, damit die Kinder immer genau wissen, wenn der Song erklingt in der Straße, dann wissen sie, Ice Cream. Und laufen mit Scharen dahin. Und er meint, das ist ein super Job, weil einfach immer gute Laune ist und die Leute lieben ihn. Und er hat ja auch so einen lustigen, bunten, die sind ja immer so lustig bunt dekoriert und so. Und hat ihm sehr gefallen. Sein Vater war auch Truckdriver, aber hat Bands durch die Gegend gefahren in Europa. Und das wollte er nicht. Er wollte local bleiben.
Er wollte Eis
durch die Gegend fahren.
Auch gut.
Aber hat mich erinnert an diesen Wim Wenders-Film, ne, wo es um den Toilettenputzer ging.
Ja.
So, der ja vermeintlich so wahnsinnig glücklich war und ich es nicht so richtig glauben konnte, weil ich meinen Toilettenputzer ein bisschen die ganze Zeit diesem Gestank ausgesetzt. So, das können ja noch so schön sein. In Tokio scheinen die ja sehr schön zu sein. Beim Ice Cream Truck denke ich allerdings, nee, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Job ist, der einen glücklich macht.
So. Und natürlich strahlende Kinderaugen.
Ja.
Kannst du dich noch an diesen Soft-Ice-Truck erinnern, der früher in Hamburger Schulen in der Pause andockte Schulhof?
Na klar,
der strahlende Charlie. Kinderaugen.
Charlie hieß der Besitzer.
Guck mal.
Der hat mir mal ein Cap geschenkt von Kilkenny, bei diesem Bier.
Ja.
Kilkenny, hat er mir geschenkt.
Wirklich? Charlie?
Ja. Na, guck mal, Charlie.
Siehst du, noch heute, 50 Jahre später, weißt du das. Toll.
Genau.
So, Nachträge.
Ja, genau, das bringt jetzt erstmal zu diesem Nachtrag von Jochen, unserem Podcast-Coach, der zu der letzten Folge, vorletzte Folge, wo es um die Bands mit Exzentrikern ging, sagte, auf deine Reaktion hin, oft ruckelt sich das ja irgendwie zurecht in so Bandkonstrukten, meinte er, ja, das kann schon sein oder das kann noch passieren, aber er wollte ja nochmal klarstellen, dass halt der gesamte Kulturbetrieb, wie zum Beispiel Theater, Bands, Kunstkollektive, ja schon mal davon profitieren würde, wenn man klar darüber kommunizieren würde, wie die Zusammenarbeit eigentlich gestaltet wird, sodass sich jeder auch gesehen fühlt. Und außerdem sollten individuelle Bedürfnisse klar ausgehandelt werden. Also er deutete schon darauf hin, dass das Scheitern dieser Konstrukte dann doch oft genau damit zu tun hat. Also dass sich Dinge oftmals eben nicht zurechtrückeln, wenn nicht klar kommuniziert wird. Aber dafür muss natürlich auch eine Diskussions- und Streitkultur bestehen oder sich angeeignet werden, was für viele Menschen ja auch nicht leicht ist, wie zum Beispiel für diesen Matthew, das war auch nicht so richtig dein Ding. Also.
Ja, ich glaube, meine Aussage war auch, im Idealfall ruckelt sich das zurecht, aber ich sag jetzt mal, wenn man so auf die Geschichte der Bands und Kunstkollektive oder was auch immer schaut, ist es ja auch nichts Ungewöhnliches, dass die sich auch gerne einfach mal nach kurzer Zeit mit einem großen Knall auflösen. Oder ausschleichen. Keiner hat mehr so richtig Bock. Man ruft einfach nicht mehr an. Ach, was machst du so? Ach, nö. Busy. Gibt's auch.
Busy.
Ja. Aber bucht Jochen, der ruckelt eure Band wieder zurecht.
Ja. Außerdem hat er auch nochmal gesagt, er wäre vor 2 Jahren im Volksparkstadion gewesen und da wäre Flea auf Handstand. Er hätte Handstand gemacht, weil du ja so ein bisschen angedeutet hast, dass der Flea vielleicht nicht mehr ganz so fit sein könnte.
Habe ich das angedeutet? Wo habe ich das angedeutet?
Ja, auch in der Folge. So, er vermutet schon, dass der noch blank ziehen könnte.
Ich glaube, der kann locker. Ach so, ja gut, natürlich ist es so ein bisschen, das Kleid der Liebe kann mal wahrscheinlich mal wieder gebügelt werden. Aber ansonsten, die sind natürlich topfit. Hast du die diese Joe Rogan-Folge, die ich dir geschickt habe, gehört
mit Anthony Kiedis?
Eigentlich sind die Red Hot Chili Peppers jetzt so in meinem absoluten Lieblingsstadion. Stadium ihres Lebens, nämlich alles so super sobere Fitness-Freaks, healthy LA'er, Ex-Junkies, weißt du? Weil die sind ja jetzt alle weg vom Stoff und führen jetzt den healthy Venice Beach Lifestyle. Ja, klar. Ja. Surfen, Macrobiotics, Organic Food. Ja. Lassen sich das einfach gut gehen. Und Anthony Kiedis kriegt auch ja so einen leichten, ähnlich wie auch Johnny Depp, ja so ein alter Pirat-Style. Also auch gern mal mit Hut und Schnauzbart und so. Das gefällt mir ganz gut. Wenn sich alte Herren in so Piraten verwandeln. So ein bisschen ja auch wie in Deutschland sieht man das ja zum Beispiel bei Udo Lindenberg und dem Panikorchester, auch bei Westernhagen, so diese Hang zum Piratischen. Weißt du?
Stimmt.
Da gibt es ja auch diese, wie heißt denn diese Firma? Sansibar oder so? Nein. Gibt doch so Piraten.
Santiano?
Nein, so Piratenmode. Es gibt doch so Piratenklamotten.
Okay. Es gibt auch die Piratenband Santiano.
Ja, natürlich. Ja, klar. Also wenn ich Piratenkleidung Google, dann finde ich das nicht. Ich meine aber noch was anderes. Aber irgendwie, ja, da gibt es so. Piratisches.
Billy sings and Basie swings. These are just a few of my favorite things. Sangen die Chili Peppers. Ich wollte nur mal sagen, du hast so ein bisschen in Frage gestellt, dass die ja nicht gut texten würden und so. Dabei sind sie so totalen Jazz-Texter.
Ja, natürlich.
Absolute Jazz-Texter, wie man hier hört. Ja. I wanna be in the New Orleans. Geht's dann weiter so. Ja, also was ist denn daran nicht genial?
Ja.
Okay. Also wenn die quasi uns vorausgekommen sind, mit quasi ihrer Liebe zu Jazzmusik textlich zu veredeln, das haben ja wohl die erfunden, so mit der genau dieser Textzeile.
Ja, gut. Also ich komme heute wirklich nicht gut weg. Du bist so eigentlich der Mecker-Onkel und ich der alles Umgarnende, voller Liebe, Kulturenthusiast von uns beiden. Aber na gut, da habe ich mich wohl vergaloppiert an der einen oder anderen Stelle.
Das
sind natürlich genial.
Lyrisch, geniale Texter.
Ganz.
Ja. Vor allem für Jazz-Freaks, ist ja wohl klar.
Ja.
Billy Sings und Basie Swings.
Ja, also Flea sagt ja auch, ich glaube, Fleas Vater war Jazz-Trompeter oder sowas.
Ja, irgendwie sowas. Da lief immer Charlie Parker.
Und das hat ihn wohl auch sehr beeinflusst.
Ja, klar. Hört man auch.
Ja.
Und Jochen bedankt sich auch nochmal für die Pullover-Kritik an Brett Mehldau. Ja. Das finde ich immer ein bisschen zu krass, wenn halt solche, ich habe das so beim im Nachgang gedacht, so eigentlich ist jemand wie Brett Mehldau über solche Kritik eigentlich erhaben. Also der darf noch so bescheuert aussehen eigentlich.
Oder? Nee, du kannst jetzt auch bitte nicht wieder in diese Fanboy-Falle tappen. Ah,
damit wollte ich aufhören.
Ja, das Problem ist so ein bisschen. Mhm. Du bist natürlich einerseits Fan, du bist aber auch in deiner Rolle als Jazz-Podcaster investigativer Journalist, der den Finger in die Wunde legt.
Ja. Ja.
So ist es. Also ich meine, wir können auch nochmal über die Klamotte von Jacob Collier sprechen.
Die hat sie auch angetan, immer sehr bunt, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Wobei ich das noch konsequent finde, weil es bei Jacob Collier so abstoßend hässlich, ich das finde, wie der rumläuft, mit diesen quietschgelben Crocs und diesen Batik-Shirts. Er hat zumindest eine Idee, wie er aussehen möchte.
Ja,
und aber er ist ja auch ein schöner Knabe.
Er ist ein sehr schöner Knabe. Ich würde sagen, stilistisch nicht ganz so sicher, also auf musikalische Art und Weise, nicht so stilsicher.
Ja, vielleicht muss man auch sagen, vielleicht spiegelt sogar bei Jacob Collier, Hot Take, die Klamotte spielt so ein bisschen dieses eklektische, wilde seiner Musik wieder.
Ja, kann schon sein.
Das sehe ich bei Brett Mehldau nicht.
Nee.
Brett Mehldau hat, wenn man sich das anguckt, er hat gar keine Idee, wie er aussehen möchte.
Nee, hat er wirklich nicht, ne?
Nee.
Aber er hatte auch einfach keine Zeit zu.
Ich würde sogar sagen...
Der ist auditiv unterwegs.
Ja, aber Jacob Collier hat auch keine Zeit. Jacob Collier hat auch einen Output, der übertrifft den von Brett Meldau wahrscheinlich nochmal vor allen Dingen, ums Vierfache vor allen Dingen, weil Jacob Collier natürlich auch für jeden Song erstmal 137 Spuren Gesang übereinander dubben muss. Trotzdem scheint ja Jacob Collier da irgendwie eine Idee zu haben. Und ich würde immer sagen, ich würde immer eher kritisieren, jemand wie Brett Meldau mit seinem schlechten Kleidungsstil, weil der gar keine Idee hat. Also dann lieber hässlich. Also wirklich hässlich rumlaufen, aber geplant. Mit Absicht.
Hässlich, aber geplant. Ja.
Ja.
Es wurde dem legendären holländischen Free-Jazz-Pianisten Misha Mengelberg auch immer vorgeworfen, er wäre der schlechtest gekleideste Jazzmusiker aller Zeiten, weil der halt auch immer mit einer Aldi-Tüte voller Dosenbier auf die Bühne kam und so und halt so abgeranzten Klamotten und so und Jogginghose oder was weiß ich. So, ne? Also das war halt so sein Merkmal. Also das war wohlwollend gemeint. So. Das hieß immer, entweder musst du dich halt mega gut anziehen oder du machst es halt so wie Misha Mengelberg.
Ja, Misha Mengelberg,
mit einer also Plastiktüte.
Gute Fotos. Ich meine, wenn das eine Idee ist, finde ich das auch schon wieder gut. Der trägt auch so ganz gute Ringel-Shirts. Und der hat aber irgendwas mit seinem Nacken, ist nicht in Ordnung. Das sehe ich so.
Ja, er hat immer sehr viel über dem Klavier gehocht. Ja. Also, ne, das wulzt sich später so raus, wenn man halt immer den Nacken nach unten, ist ja bei mir auch so die Tendenz. Ja.
Buckelt.
Dass sich der Nacken so nach raus wulzt. Aber deswegen will ich ja jetzt als Schauspieler groß durch in England.
Buckliger Schauspieler, vielleicht ist die Rolle des Quasimodo. Du könntest mit den Hörnern gleichzeitig einer der Gargoyles von Notre Dame sein und den Quasimodo in Doppelrolle.
Ja, ja. Ich habe neulich mal bei Lanz und Precht reingehört, weil wir die ja echt öfter mal erwähnen, weil wir sie gerne haben. Und die haben sich tatsächlich dann über Jazzmusik ausgetauscht. Also sie haben so ein bisschen Köln dargestellt als so folkloristische Enklave. Als wäre Köln so eine Art, also so eine Stadt, in der so viel Musik die ganze Zeit vorherrscht durch diese Karnevalsgeschichte, die da ja fast tagtäglich abgezogen wird. Deswegen die Leute die ganze Zeit mit Musik in Berührung kämen und alle Instrumente spielen würden. Und deswegen wären die Kölner auch besonders friedlich. Musiker sind nämlich sehr friedliche Leute, hat Markus Lanz herauskristallisiert. Wahrscheinlich bezog er sich da auf sich selber, weil er auch so einen Hintergrund hat. Als Musiker hat man in einer Band gespielt. Und das fand ich interessant. Und dann entgegnete Richard David Precht so, ist Köln nicht auch so eine Jazzstadt? Markus Lanz so ganz selbstsicher.
Ist Köln nicht auch so eine Jazzstadt?
Ganz genau. Ja, ganz richtig, Richard.
Ja, ganz richtig, Richard. Ach, klar.
Ja, ist doch geil. Es reicht die Behauptung. Die nehmen uns jetzt unseren Status als Jazz-Podcaster langsam weg, wenn sie so weitermachen.
Ja, oder? Aber ich gebe den Status an niemand lieber ab als an Lanz und Precht. Die omnipotenten, weltbürgerischen Titanen des deutschen Podcasts.
Wie sie über Köln geredet haben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist so, wie wenn man so liebevoll über einen Besuch in Irland eingeredet. Oder sind sie alle in ihren Pubs und Jugend?
Mit der Fiddle
und Boran und Fiddle und dieser komische
Tin Whistle,
ja, genau. Und es wirkte so, als würden die so über Köln reden, so was ich irgendwie so ein bisschen daneben fand.
Na ja, gut.
Die verkleiden sich halt die ganze Zeit.
Naja. Würde ich jetzt auch erstmal mitgehen, also das mit diesem Karnevalsgesang, das ist, scheint auch irgendwas zu sein.
Ja, aber das wäre der Grund, weswegen auch so großartige Bands herkommen würden. Und dann meinte Richard David, ja, welche denn? Wir kennen sie doch alle. Hat aber keine Namen genannt. Er meinte natürlich Kantereit und
Kantereit
wahrscheinlich
und
natürlich Deutsche Sigur Rós, genau.
Ja, Deutsche Sigur Rós.
Bap. Und wer kommt noch so aus Köln?
Keine Ahnung.
Ja. Doch, kommen schon viele aus Köln. Lee Konitz hat mal in Köln gewohnt.
Natürlich das Köln-Konzert.
Hast du auch mal Lee Konitz auch mal live gesehen irgendwann? Kamst du noch mal dazu?
Achso, ich hatte diesen Film neulich gesehen.
Das ist ja so, dass jeder, der Lee Konitz mal live gesehen hat, die gleiche Erfahrung gemacht hat. Und zwar, dass er so im dritten Song sein Saxophon aufschraubt und so ein ellenlanges Taschentuch aus dem Saxophon rausholt. So. Und alle lachen immer. Und so. Aber irgendwie scheint das gewollt zu sein.
Ja, das ist gewollt. Ja. Das erklärt er auch in diesem Film. Der heißt Music for Black Pigeons.
Ah ja.
Da ist so eine Doku über Jazzmusiker. Da erklärt er das kurz. Sagt hier, das ist sein Sound. Der gedämpfte Sound.
Aber den will er dann ab dem dritten Song nicht mehr haben.
Anscheinend. Dann geht ihm die Puste aus, dann ist ihm das zu leise. Keine Ahnung.
Also das ist sozusagen wie wenn ich als Neoklassiker das Klavier filze,
macht
er ein Taschentuch in sein.
Ja, Platz aber das rein. Könntest du ja mal überlegen, ob du vielleicht beim dritten Song einfach mal den Filz rausreißt.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich ein Aha-Moment.
Absolut. Ja. Weitere Nachrichten erreichten uns von Albrecht.
Albrecht, schöne Grüße. Albrecht Schrader. Liebe
Grüße. Albrecht Schrader. Woher kommt der Rödelschluss, wollte er wissen. Aus der Kunst oder der Rockmusik?
Der Kunst oder der Rockmusik?
Ja, also dieses am Ende, dieses... Also er hatte, glaube ich, Referenzen da zur Big Band oder so. Und so, was ist denn da dein Take?
Der Rödelschluss?
Ja, dieser endlose Schluss, wo rumgerödelt wird.
Also damit meinen wir ja, auf dem Schlussakkord wird gerödelt.
Genau.
Also...
Genau, und dann rödel, 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 rödel. Das jetzt, genau, das wäre so ein Big Band-Schluss, ne?
Ja.
Aber der ist ja meist sehr kontrolliert in der Rockmusik. Jetzt mein Take dazu. Ich habe mir kurz Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, in Jazz und Klassik ist definitiv ja so eine ähnliche Ästhetik zu verkennen, wie später auch in der Rockmusik. Ne? Das heißt ewig lange. Allerdings hat die Rockmusik die Kontrolllosigkeit etabliert. Ja. Also während es in der Big Band oder im Orchester klar definiert oder dirigiert oder sogar komponiert ist, wo der Schluss dann ist und wie man halt ihn gestaltet und so, hat die Rockmusik quasi sich die Freiheit genommen, die Spontanität in den Schluss einzubringen. Das heißt, du kannst im Moment entscheiden, wie lange du den Schluss auskleidest und wie lange du halt das Rödeln durchziehst. Das ist einer Jazzmusik gar nicht... Das würde man eigentlich eher sagen, das müsste eigentlich die Jazzmusik gemacht haben, aber es stimmt gar nicht.
Das weiß ich auch nicht.
Was das angeht, kontrollierter.
Ja.
Ist meine These.
Ja, könnte sein, könnte sein. Will ich dir auch nicht widersprechen. Also ich würde auch den Rödelschluss immer verteidigen, weil ich finde, das Interessante am Rödelschluss ist ja eigentlich nicht das, was auf dem Gerödel passiert, sondern was danach passiert, nämlich der klar definierte Abschlag. Also... Rödel, rödel, rödel. Batz. Also, Rödelschluss funktioniert ja eigentlich so. Leichtes Ritardando. Schlussakkord. Rödel, 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 rödel. Bumm. Und dann mit einem Schlagzeuger lässt eine kleine Pause. Ein Abschlag und dann ist Ruhe im Karton. Das ist ja eigentlich gut, weil ich finde das ja eigentlich ganz schön, wenn man beim Musikstück weiß, wann Schluss ist.
Ja.
Und das weiß man ja oft, wenn man sich jetzt nicht geeinigt hat, zum Beispiel auf einen kurzen Schluss, so ein langer Schluss, einfach so ein gehaltener Schlussakkord, der läuft ja immer Gefahr auszufransen, wenn man nicht weiß, wie lange soll man den halten. Und das ist ja zum Beispiel in der klassischen Musik und dann auch in einem, sagen wir, im Jazzorchester, macht das ja zum Beispiel, wenn man im Chor singt, dann gibt es ja immer... Schlusston halten, la, und der Chorleiter wedelt mit den Händen und macht dann so eine Abwinkgeste, und dann ist der Ton vorbei und alle wissen, wann Schluss ist. Das hat ja eine gewisse Eleganz.
Ja.
So, und das macht der Dirigent ja auch.
Aber in der Rockmusik gibt es ja auch das Zeichen, wenn halt quasi der Gitarrist vom Drumriser runterspringt, dann weiß der Schlagzeuger, okay, das ist der letzte Schlag, ne?
Ja. Entweder so, aber eigentlich muss man ja sagen, übernimmt in der Jazz und dann später, also in der nicht, also nicht im Big Band Jazz, sondern so im Combo, im Ensemble Jazz übernimmt und dann in der Rock- und Popmusik übernimmt der Schlagzeuger ja die Rolle des Dirigenten. Der Dirigent macht ja im Orchester eigentlich nichts anderes als die Einsätze geben und den Rhythmus geben. Das macht der Dirigent. Er schlägt mit seinem Stock und dann gibt's immer so eine auffordernde Geste zu den Hörnern, jetzt ihr und zur Piccolo-Flöte, tüdelülülü. Und das macht der Schlagzeuger ja auch. Der macht ja auch, wenn der Refrain kommt, duf, gasch, duf, duf, gasch, duf, gasch, dagga, 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 usch. Das ist ja auch so eine Art Dirigat.
Ja.
Und das passiert jetzt ja beim Schluss auch. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ja durch diesen klaren Abschlag, patz, alle wissen, jetzt ist Schluss. So, und warum das Schlagzeuggerödel, habe ich mich gefragt. Weil ich habe noch mal, reingehört, so in klassischer Musik. Da ist es so ein Orchester, in so Orchesterwerken. Ein Orchester arbeitet ja mit langen Tönen. Streicher und Bläser sind ja in der Lage, lange Töne zu spielen. Und jetzt habe ich mal mir überlegt, was sind denn so opulente Werke? Zum Beispiel Beethovens Neunte. Beethoven hat ja dann noch einen fünften Satz rangehangen, dieser Ode an die Freude. Schlusschor endet natürlich mit einem Langton. Dörr, batz und einem Abschlag. So, jetzt sind in der Rockmusik ja viele Instrumente nicht in der Lage, einen langen Ton zu spielen. Also was machen sie? Sie tremolieren, weißt du?
Mhm.
Weil, also natürlich im Orchester, während die Blechbläser alle einen langen Ton halten, muss natürlich die Pauke einen Tremolo spielen. Weil so ein Paukenton verklingt ja.
Ja.
Auch Mahlers Achte, die Symphonie der Tausend, endet auch genauso mit einem langen Paukenwirbel und dann einem Abschlag. Und natürlich habe ich auch nochmal reingehört bei Wagner. Auch die Götterdämmerung. Nachdem man sich da 16 Stunden Wagner reingezogen hat, endet die Götterdämmerung natürlich auch erstmal mit so einem Beatles-Plagialschluss, 4 Moll zur 1 und natürlich auch einem Paukenwirbel. Ist doch klar. Ja. Also der Paukenwirbel ist natürlich bei allem, was opulent ist, ist natürlich immer das Ende. Weil ja so viele so Stücke, das ist ja nicht wie so ein Zug, der dann so langsam in den Bahnhof einfährt, sondern ist eigentlich eine Vollbremsung, oder nicht? Das Ende von so Stücken. Ja. Man hängt ja oft an den Schlussrefrain nicht dann noch so eine, manchmal macht man das, aber eigentlich jetzt auch keine leise kleine Outro ran oder sowas.
Nee.
Sondern es ist eigentlich eine Vollbremsung. Und wie kriegen wir den Zug zum Stoppen? Natürlich mit so einem schönen Trommelwirbel.
Ja.
Und dann einem klar definierten Abschlag. Also es ist irgendwie, hat das für mich was ganz Organisches. Und so ist es in der Rockmusik ja auch so ein bisschen. Also während Valhalla in Flammen steht, hat man da so ein bisschen Bayreuth im Proberaum, wenn man da mit so einem schönen Trommel-Schlagzeug-Solo aufhört. Ich finde das ganz toll. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber ich glaube an die Kraft des Rödelschlusses.
Absolut. Der Rödelschluss, der wird nicht untergehen.
Nein. Ja, weil es scheint ein Grundbedürfnis zu befriedigen.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, die Menschen brauchen das. Ich weiß jetzt nicht, ob wir befriedigend die Nachricht beantworten konnten, die Frage, woher der eigentlich kommt.
Naja,
du würdest sagen, also, Klassik eigentlich oder.
Naja, ich glaube aus der, also es ist schwer zu sagen, ob der aus, weil so jetzt so, sag ich mal, alles, was so volkstümliche Musik ist, die ist natürlich nicht gut dokumentiert.
Mhm.
Wir haben ja keine Notentexte oder Aufnahmen, wie Leute, was weiß ich, da im folkloristischen Raum.
Ja, da müsste man vielleicht mal nach Köln, da scheint es ja
klar zu gehen. Da gibt es ja
so Leute noch ganz ursprünglich.
Ich weiß nicht. Und auch jetzt der Jazz, der ja so eine Melange ist aus europäischer Harmonik und Struktur mit afrikanischer Musik. Da ist es natürlich auch schwer zu sagen, wie jetzt, was weiß ich, 200 Jahren in afrikanischer Folklore Schlüsse gestaltet worden sind, weil da haben wir natürlich nur Aufnahmen, die irgendwelche Musikethnologen gemacht haben, was weiß ich, im 20. Jahrhundert. Mhm. Schwer zu sagen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob in afrikanischer Musik dieses Konzept Schluss so präsent ist, weil da ja viele Musik, die dann großen Einfluss auf den Jazz hat, eher so sagen wir mal, rituell ist. Also da geht es ja oft, also so ein Konzept der afrikanischen Folklore ist ja so diese nie endende Musik. Also quasi immer ein Puls, der durchgeht, der quasi auch den Puls eingeführt hat in die westliche Musik.
Und ja, aber das haben wir in auch europäischen Volksmusiktraditionen auch.
Also ja, aber es gibt
irische oder so ist ja auch einfach never ending.
Ja, stimmt. Da müsste man auch mal gucken, wie die aufhören. Aber es, so sagen wir, die afrikanische Folklore, zumindest so die westafrikanische, ist dann wieder artverwandt zum Beispiel mit dem Techno, der ja auch nicht aufhört.
Ja.
Es ist ja.
Hast du auch gehört, dass der Techno, das habe ich noch einmal gelesen bei so einem Buch von Tobi Müller, dass der eigentlich zeitgleich in Detroit und Indien einfach die gleiche Musik zeitgleich quasi das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat? Nicht. Also unabhängig voneinander.
Keine
Ahnung. So, und einfach nur, weil es halt die 808 gab. Und so. Und es gibt irgendwie so in Indien so ein, ich weiß, es gibt so Referenzaufnahmen, da hat jemand einfach das Gleiche gemacht mit dieser 808, wie es halt in Detroit gemacht wurde. Und es klingt halt auch einfach weil er die gleiche Maschine hatte.
Wirklich?
Ja, das ist so ein Take von Tobi Müller, keine Ahnung, aber das erklärt er in diesem Buch. Wie heißt denn das Buch? Ich habe das leider im Zug liegen lassen. Ich wollte das letzte Kapitel gerade über Spotify noch lesen, aber dann habe ich es liegen lassen. Wie heißt es denn? Ganz gutes Buch über so
Tobi Müller.
Kulturgeschichte.
Wie könnte das heißen? Also seine Homepage hat er seit 2015 nicht aktualisiert.
Ja, das sollte er mal machen.
Ja. Es ist ja im Techno sogar so, dass, warte mal, ich muss jetzt einmal rausfinden, wie dieses Buch heißt, das ich natürlich nicht kenne. Play, Pause, Repeat.
Ja, ich glaube, das ist es genau.
Ah, okay. Ja. Habe ich das Cover schon mal gesehen irgendwo, aber keine Ahnung.
Das ist ein gutes Buch.
Ja, was steht denn da drin?
Ach, das ist halt so eine Popkulturgeschichte
der
letzten 100 Jahre oder
was. Nee, mir ist da nochmal aufgefallen, im Techno ist es ja auch so, wenn man jetzt auf einer Techno-Veranstaltung ist, die ja auch quasi ähnlich zeremoniell, rituell irgendwie ist, ekstatisch, wie man das so von so eher so indigenen Tanzveranstaltungen kennt. Also sicherlich mit einem anderen kulturellen Hintergrund noch oder einer anderen kulturellen Verknüpfung, also jetzt keine Initiationsrite oder sowas, aber der Techno hat ja auch sowas, ne? Sowas Trancehaftes. Und wenn jetzt im Techno-Club zwei DJs sich abwechseln aufeinander, dann macht man ja auch, manchmal gibt es eine kurze Pause, einen kleinen Applaus, aber man mischt ja auch dann gerne die beiden Sets ineinander.
Ja.
Ist ja auch interessant. Also der Techno darf niemals aufhören.
Darf niemals aufhören, genau. Ja. Das ist ja die große Aufgabe dann der ausübenden DJs, ja, wenn sie halt den Übergang machen, ja, also quasi übernehmen müssen,
ja,
dass halt keine Pause entsteht. Ja. Was also, ja bei uns im Indie-Business oder auch im normalen, ja, Festivalbetrieb gang und gäbe ist, dass man mal kurz irgendwie Changeover macht.
Ja, genau.
Das gibt's da nicht.
Das kein darf
Changeover.
Nicht passieren.
Changeover-Verbot im, genau, Techno.
Ja, ja. So in der Festival-Situation gibt's vielleicht mal dann kurz einen Applaus, aber ja, eher nicht. Weil da auch, ja, genau, weil da auch irgendwie, glaube ich, das Raven im Vordergrund steht und nicht so das Abfeiern des DJs.
Ja, wobei, das stimmt ja nicht wirklich. Also ich meine, wie sagt man, keine Ahnung, es lässt sich doch niemand mehr abfeiern als DJs heutzutage.
Ja, ja, klar, in so einem, oh, ja, ja, in so einem, sowas Perukaville, in so einem EDM-Kontext, ja, da sind es Popstars. Aber natürlich so in einem, hm, in einem Clubbetrieb, da ist der DJ ja wirklich Diener der Zeremonie.
Ja.
Also, und bleibt im Hintergrund. Also, der ist mit dem Schluss. Bin da auf Spurensuche gegangen in Bayreuth, aber mehr weiß ich da. Fällt mir da auch nicht zu ein.
Schlussspuren in Bayreuth.
Ja.
Vielleicht ist das der Titel der, ja, Folge.
Also, was brennt dir auf der Seele?
Was brennt mir noch?
Haben wir noch Nachträge? Ich kann natürlich noch mal Richtigstellung zur letzten Folge machen. Ich würde natürlich am liebsten die ganze Folge lang durchgehend über Kontrapunkt, Generalbass und Renaissance- und Barockmusik referieren. Lasse ich aber, um auch die Abschaltquote ein bisschen zu verringern. Aber mir ist mal aufgefallen, ich sage Polyphon und Monophon. Was ich natürlich meine, ist Homophon.
Was ist der Unterschied?
Also Monophon heißt einstimmig, ist jetzt auch nicht komplett, ja, falsch. Und Polyphon mehrstimmig, das würde man jetzt eher bei einem Synthesizer sagen, der Monophon, ja, ist, also nur eine Stimme spielen kann. Und Polyphon, der mehrere Stimmen spielen kann. In der Musik meinen wir eigentlich Polyphon, mehrere gleichberechtigte Stimmen und Homophon, also eine Hauptstimme und Begleitstimmen. Ja. So, das nochmal dazu.
Ja, also vielen Dank für die vielen Rückmeldungen auch zur letzten Folge. Das scheint ja dann doch Leute interessiert zu haben. Ich hatte dann gedacht, wir haben auch einiges liegen lassen, irgendwie Brett Mildau und New York irgendwie nicht miteinander in Verbindung zu bringen, war vielleicht so eine Chance. Also hätte man vielleicht nochmal drauf eingehen können. Natürlich auch. Also es kommt ein bisschen so rüber, als wäre Elliot Smith irgendwie in Los Angeles ansässig gewesen und solche Sachen. Das ist im Eifer des Gefechts passiert. Der war natürlich zu der Zeit mal kurz da. Das lässt sich auch in dieser Doku über ihn, ich glaube, die gibt's auch auf Netflix. Wie heißt denn die nochmal, die
Elliot Smith? Es gibt so eine Elliot Smith-Doku, ja.
Die fängt an in Portland, dann geht er nach New York und er ist halt kurz auch in L.A. und wo er halt auch in...
Heaven Adores You.
Heaven Adores You, genau. Und wo er dann halt gibt's kurz auch in dieser Szene um John Bryan, Brett Mildau und so auftaucht. Und es wird später gesagt, das wäre eigentlich das, was er gerne noch gemacht hätte. Also er hätte da eigentlich gerne noch mehr, ich glaube, mit John Bryan auch produziert und so. Und dann kam es ja irgendwie zu seinem etwas mysteriösen Tod, Suizid, man weiß es nicht so genau. Und eigentlich wurde so gesagt, der hatte natürlich mit Depressionen zu kämpfen, aber hatte eigentlich noch vor, da ein bisschen weiterzumachen in diesem LA-Kontext. Und da hat er sich wohl ganz wohl gefühlt. Aber naja, man weiß es nicht so richtig. Ist ja auch irgendwie ein merkwürdiger Suizid mit so 6 Messerstichen. Also das muss man ja auch erstmal bringen. Aber naja.
Meinst du, es ist eine Verschwörung? Und er wurde eigentlich umgebracht von einem seiner Widersacher. Wer könnte es gewesen sein?
Es tauchte natürlich sofort, als das passiert ist, solche Verschwörungstheorien auf. Ich meine, dass der mit Depressionen zu kämpfen hatte, das erkennst du ja in der Musik, auch in der Art und Weise, wenn du ihn mal live gesehen hast, das merkst du schon. Aber ich finde natürlich schon krass, sich umzubringen. Und das ist ja, deswegen kamen ja auch diese ganzen Verschwörungstheorien. Wenn man sich umbringt, dass dann sich halt 6 Messerstiche im Bauch stößt. Also das gibt ja andere,
ich glaub, Möglichkeiten. Diese Doku stellt das, glaube ich, auch so dar, dass er irgendwie völlig überfordert war mit seinem Erfolg von diesem Film-Soundtrack für Good Will Hunting, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, der hat einen Oscar gekriegt. Genau.
Ja.
Und dann wollten die Leute halt immer nur diesen Song hören, Between the Bars, wie es dann halt so ist. Kann man auch natürlich sagen, heul leise, ist doch geil, bist dann bekannt geworden, kannst überall spielen. Aber genau, das war für ihn wahrscheinlich irgendwie schwierig. Aber ich glaube, der hatte eh zu kämpfen. Also für den war, glaube ich, so einiges schwierig. Und natürlich ist dann die Musikindustrie auch immer nicht der beste Ort für Leute, die mit Depressionen zu tun haben. So, also ich glaube, das hätte auch, dass jetzt wirklich der Erfolg war, der ihn dann da quasi verzweifeln ließ oder so. Oder da bin ich mir irgendwie unsicher. Ich finde, da ist die Doku auch nicht so richtig klar. Also wie auch, kann man ja auch nicht.
Mhm. Laut Obduktionsbericht, der Obduktionsbericht gibt die Todesursache als nicht feststellbar an und nicht als Suizid.
Ja, das ist ja verrückt. Das ist schon echt verrückt, ja.
Aber du warst wirklich mal bei einem Elliot Smith-Konzert, ne?
Genau, bevor es cool war. Tatsächlich auch, Nein, ich habe natürlich auch den Film gesehen, Good Will Hunting. Mhm. Und fand den ganz okay, aber was mir wirklich hängen blieb, war der Soundtrack. Und ich bin am nächsten Tag zum Wurm und habe mir den Soundtrack gekauft und habe dann im Hamburger Abendblatt, gab es ja immer so, ich glaube, dieser Live-Teil wurde angekündigt, dass der halt im Logo spielt. Und dann bin ich da halt einfach hin. Also war.
Was kein besonders großer Club ist, muss man sagen, ne?
Kein besonders großer Club, der war auch nicht ausverkauft. Mhm. Also man konnte einfach da abends hin.
So. Ja, aber das ist ja auch völlig irre, das muss man auch nochmal erzählen. Also Good Will Hunting kam 97 raus und das muss dann ja...
Muss dann so 98 gewesen sein.
Ne? Genau, das war, ja. Wenn man auf ein Konzert wollte, musste man sich so ein Stadtmagazin kaufen oder auf eine Plakatierung achten oder so einen Flyer von einer Konzertkasse mitnehmen. Und dann wusste man überhaupt nur, wer wo ein Konzert spielt. Und dann konnte man entweder Vorverkauf machen, das war aber gar nicht so beliebt, oder man ist an die Abendkasse.
Ich bin gerne an die Litfaßsäule. Vielleicht war es auch damals so. Ich bin an die Litfaßsäule, um zu gucken, da gab es das Knust- und Logo-Programm immer auf einem Plakat.
Ah ja.
Knust und Logo hatten immer dasselbe Plakat. Da bin ich gerne zur Litfaßsäule gegangen, um zu gucken, wer da spielte. Vielleicht war es auch so.
Ja.
So, meine Eltern haben das Hamburger Abendblatt, glaube ich, später irgendwann mal abonniert. So das. Aber da gab es dann diesen Hamburg Live-Teil. Ich glaube, das kam aber erst später, dass es jetzt so ein bisschen versucht wurde zu organisieren, wie man denen eigentlich Übersicht verschaffen kann. Was es nach wie vor in Berlin ja nicht gibt. In Berlin ist das einfach auch katastrophal. Es gibt eigentlich keine gute Übersicht. Und wenn du dann halt besondere Clubs konsultieren willst, wie das Trickster, dann musst du halt da in die Bar gehen und dich auf ein Newsletter schreiben. Sonst kriegst du nicht mit, was da läuft. So. Aber genau.
Ich habe was ganz Tolles entdeckt. Ich weiß nicht, ob es sowas für Berlin auch gibt, aber das hat mir irgendwie gut gefallen. Es gibt einen Hamburger Instagram-Account, den finde ich ganz gut. Der heißt, mal ein bisschen Werbung, Anyvent, so wie Event, anyvent.hamburg. Und die haben so in ihren Stories, bei den gespeicherten Stories, kannst du auf den Wochentag gehen. Und dann gibt es so ein Storybild mit dem Eingang vom Club, was da gerade läuft, und man hört noch einen Song.
Ja.
Also das ist irgendwie, finde ich, ganz schlau. Also da kann man sich so durch die Stories klicken und kriegt so mit, was läuft, und hört gleichzeitig noch rein. Und damit sieht man den Club-Eingang auf dem Bild. Dazu kriegt man gleich Lust, da reinzugehen. Also finde ich eine sehr gute Idee. Anyvent.hamburg.
Ja, sehr gut. Anyvent.hamburg.
Ich auch mal.
Ja.
Dann sieht man immer.
Naja, genau. Und bei dem Konzert und Elliot Smith, es war auf jeden Fall so, das war auch, der hatte sich begleiten lassen von Rhodes und Schlagzeug. Und er hat Gitarre gespielt und gesungen. Und die Vorband war nur die beiden, die Rhodes und Schlagzeug gespielt haben. Die haben halt vorher noch so ein Set gespielt. So ziemlich lärmiges Set. Keine Ahnung. Ich konnte es nicht so richtig zuordnen zu der Zeit. Ich war wirklich jung. Also, kannte auch noch nicht so viel.
Im Knabenalter.
Und dann kam Elliot Smith auf die Bühne und klar, alle wollten halt Between the Bars hören. So. Wurde auch mal wieder zwischengeschrien und so. Und er hat es halt nicht gemacht, bis halt, ich glaube, die zweite Zugabe, dann hat er sich erbarmt und es dann doch gemacht. Mussten sie aushalten und die ganze Zeit was anderes. Es ist ja auch trotzdem andere geile Songs gespielt, aber es war sehr krachig. Also es war gar nicht so, wie man das so von seinen Aufnahmen her kannte, sondern es war richtig grungig und krachig eigentlich. Das erinnere ich das Konzert, was auch wahrscheinlich ein Statement war. Also er wollte nicht das, was man von ihm kennt, sondern er wollte irgendwie zeigen, dass er auch andere Seiten bedienen kann oder so. Da hat man schon gemerkt, ein Zweifler.
Aber Elliot Smith, ne? Also auch wer den nicht kennt, mal reinhören. Also es gibt diesen einen Superhit, Between the Bars, so einen Singer-Songwriter-Indie-Superhit, ne? Aber Elliot Smith ist doch wirklich wahnsinnig einflussreich, dann über seinen Tod hinaus. Und auch ein bisschen, auch eher, weil er so ein Musicians-Musician ist, ne? Also das ist jemand, der ist ja bei Leuten, die selber Songs schreiben, viel bekannter als jetzt so der breiten Öffentlichkeit. Bisschen wie Nick Drake ist so ein ähnliches Phänomen.
Genau, ist so ein ähnliches Phänomen. Ich glaube, es hat viel mit der Versiertheit auf der Gitarre und diesen Pickings zu tun, so, ne? Also das finden, glaube ich, also Songwriter gerade besonders spannend, wahrscheinlich, weil es halt einfach so filigran irgendwie oft auch ist, so. Ja.
Und aber ich habe auch bei Elliot Smith das Gefühl, diese Art zu singen ist wahnsinnig einflussreich, oder? Und
er singt
immer so mit so einer, das ist so eine Mischstimme, das ist halb Kopf und halb Brust. Aber
und immer gedoppelt. Das hat ja später José González dann halt auf die Spitze getrieben, ne? Diesen Sound, das einfach alles abzudoppeln immer.
Ja, und es ist immer genau,
es ist immer gedoppelt.
Es ist immer genau, die Stimme ist immer gedoppelt.
Ja.
Und das ist eigentlich auch auf Elliot Smith zurückzuführen. Kann man sagen, oder? Also weiß ich nicht, gibt's bestimmt auch irgendwo anders. Aber genau, das so zu etablieren, Akustikgitarre und so eine gedoppelte Stimme und dieser ganz luftige Gesangsstil und ein bisschen, auch so ein bisschen leidend.
Ne? Leidend, aber trotzdem Songwriter technisch total auch in den Beatles verhaftet, so, also wenn man die Beatles mag, hört man das sofort, also wo auch seine Einflüsse herkommen.
Ja, flotte Akkorde auf jeden Fall.
Ja.
Aber er hat wahnsinnig viele Epigonen, ne, in dem Jahrzehnt danach. 2003 stirbt er und in den Nullern gibt es ja so eine riesen Singer-Songwriter-Welle mit Bright Eyes, mit José González, sag mal noch ein paar, da gibt's doch zig.
Beirut, erinnere ich.
Beirut.
Ich mochte ja gerne auch Fionn Regan, aber der war auch nicht so bekannt, aber auch, was das Picking angeht, total beeinflusst von Elliott Smith und auch den Gesang. Dann kam Bon Iver natürlich irgendwann.
Bon Iver,
erste Platte.
Ja. Irgendwie auch Jack Johnson.
Ben Harper also, war vorher. Aber, ne?
Ben Harper, ja. Aber auch vor allen Dingen so ein Archetyp, so junge Männer, die ganz, ganz viel Schmerz haben, weil ihr Leben so schlimm und schwierig ist. Und dann singen sie da leidend drüber. Gibt es auch in Deutschland so eine Welle von so Bands. Glenn Hansard.
Glenn Hansard, ja. Ja, ja.
Hansard
der Film noch?
Once. Also da gibt es irgendwie, das war so eine Welle dann, ne?
Wurde auch zunehmend ja kommerzialisiert und dann endete es doch auch in dieser britischen Band Mumford & Sons, wo man dann gemerkt hat, okay, jetzt sind wir langsam raus, so jetzt ist
auch James Blunt sicherlich.
Ja, genau, stimmt. Aber ich würde sagen, Mumford & Sons war ja irgendwie noch so ein Hybrid aus, das ist ja so richtig Folk-Gitarre, aber auch Stadion. Ja. So.
Das ist auch Stadion. Iron and Wine war zum Beispiel so ein Typ.
Iron and Wine, ja. Hab ich mal
Ryan Adams, Damien Rice. Da gibt's einiges. Mumford & Sons hat ja wieder die raue Stimme, der singt ja so, ne?
Ja, stimmt. Ja. Da wurde es männlicher quasi.
Ja, genau. Da, was dann auch zum Beispiel wieder in Deutschland, wir haben ja auch nochmal unseren eigenen kleinen Mikrokosmos, weil es ist natürlich der deutschsprachige Raum sich vor allen Dingen gegenseitig beeinflusst, haben wir dann bei vorhin genannten An Mai Kantereit natürlich auch.
Ja.
Weil Henning Mai hat natürlich die Reibeisenstimme, die man jetzt auch ganz viel hört.
Ja, stimmt. Aber hier nochmal Songwriter, natürlich Feist auch und so. Das, also
ja, aber genau, aber die weiblichen Singer-Songwriter immer ein bisschen andere Gesangsästhetik. Also da fällt mir jetzt keine Frau ein, die so diesen Stil imitiert hat oder sich daran so anlehnt.
Ja, weil die haben einfach genauer gesungen, oder? Also reiner, oder?
Ja, und da gibt es vielleicht, das ist auch nicht so diese männliche Lamoyanz. Die ist da nicht so, bei den Frauen nicht so präsent im Stil.
Genau, aber dein Take, An Mai Kantereit ist eigentlich deutsche Mumford & Sons.
Ja, ein bisschen, oder?
Ja, finde ich ganz guter Vergleich gerade.
Ja, also würde ich mal denken, dass da vielleicht Einfluss
auf jeden Fall diese Art, genau, stimmt, du hast schon recht, es hat sich auch einmal diese Art zu singen etabliert, so dieses Wolfsähnliche, ins Mikro heulen, zusammen drumherum stehen und dann wird aber so von unten gerührt. So
Ach so, du bist jetzt bei...
Das meine ich jetzt.
Ich bin bei Mumford & Sons.
Bei der nächsten...
Genau,
das, da wird genau, gab auf einmal auch ganz viele Bands, die sich dann eher an diesem Medium orientiert hatten. Und ja, tatsächlich in Deutschland ja auch wirklich viele dieser Stimmen.
Ja, klar, genau. Aber wenn man jetzt so die letzten Jahre so im Deutsch-Pop mal reingehört hat, findet man viel so das Reibeisige, während man davor ganz oft dieses findet. Ist auch immer so ein bisschen gemein, Leuten zu sagen, sie hätten sich irgendwo abgekupfert oder sowas. Aber ich meine doch immer zu...
zugeben.
Ich meine, dass es auch, also oft man, es gibt so große Stimmen in einer bestimmten Generation und dann Leute, die sich daran orientieren.
Ja.
Dann etabliert sich so ein bestimmter Stil zu singen, finde ich merklich.
Gut.
Wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass Elliott Smith da irgendwie eine komplette Schule gegründet hat. Da gibt es sicherlich auch Leute, die das vor ihm gemacht haben und nach ihm, aber es ist schon interessant, dass das, glaube ich, schon so ein großer Einfluss ist.
Ja.
Nick Drake 20 Jahre früher oder 30 singt ja aber auch genauso.
Stimmt, ja.
Was ist denn das mit dieser Stimme? Diese, weißt du, was ich meine? So eine Mischstimme.
Ja, zwischen Kopf und Brust meinst du.
Ja, ne? Ja. Man weiß es nicht.
Okay, genau. Wir wollten uns doch nochmal über die Kirche austauschen, Felix.
Ja, die Kirche.
Du bist doch auch ein Pastorensohn oder Pastorenenkel.
Pastorenenkel, ja. Also wobei ich sagen muss, dass das in meiner Sozialisation nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil meine Eltern sich dann 1968 entschieden haben, Kommunisten zu werden. Und deswegen bin ich eher säkulär erzogen worden und meine Berührungspunkte mit Kirche sind eher so ein bisschen so Jugendgruppe oder sowas oder kulturelle Zusammenhänge mal. Aber ich bin jetzt niemand, der so von Kindesbeinen in den Gottesdienst geschleppt wurde. Wie ist das bei dir?
Gar keinen Bezug zur Kirche. Aber dadurch, dass da ich ja Klavierkonzerte spiele, habe ich jetzt hin und wieder natürlich mit der Kirche manchmal zu tun, weil sie einfach Ausrichtungsorte sind.
Ja.
Und,
Ausrichtungsort, sehr schönes Wort.
Ja, genau, für Konzerte. Und jetzt habe ich in Hamburg, das letzte Konzert war in der Kirche zum Beispiel, ja. Aber es passiert wirklich alle naslang, dass ich einfach in der Kirche spiele. Und dann habe ich hin und wieder auch mal mit den Pastoren und Küstern und wie sie alle heißen, die Berufe, die dort ausgeübt werden,
Diakone.
Zu tun. Und ich habe immer Angst, die zu treffen, weil ich natürlich mit meiner gehörnten Maske dann ankomme.
Der Belzebub.
Ja, wissen die eigentlich Bescheid, so, dass ich hier gleich mit Maske aufs Altar trete? So, und ja. Wissen sie oft. Aber das erste Mal, dass ich irgendwie, ich glaube, es war in Köln, da sollte ich in der Kulturkirche, irgendwie wurde so ein Festival organisiert. Und da trat der Veranstalter, ich war irgendwie, es war beim Support-Show, ist ewig her, für Olafur. Und da kam der Veranstalter irgendwie auf mich zu und meinte so, sag mal, ich veranstalte dieses Festival da irgendwie in so einer Kirche, ist katholische Kirche und so. Und aber da kannst du halt nicht mit der Maske auftreten. Also kannst du das bitte ohne machen. Und meinte ich so, nö. Und dann hat das halt nie stattgefunden, ich wurde da nie gebucht. Auf jeden Fall nicht bei diesem Festival. Ich wurde aber durchaus später in der Kulturkirche mehrfach gebucht und bin da natürlich mit Maske aufgetreten und das war nie ein Problem. Ich glaube, das wollte einfach nur, dieser Veranstalter wollte halt einfach nur, dass ich seinetwegen, mit der Begründung, dass es halt die Religion verlangen würde, dass ich halt seinetwegen die Maske abnehme. Hat er eine heiße Story gehabt.
Naja, wobei, diese Kulturkirchen sind ja entweihte Kirchen. Das nennt sich ja tatsächlich so. Das sind quasi Kirchen, in denen kein normaler Gottesdienst stattfindet, die dann quasi als Veranstaltungsorte benutzt werden.
Ich glaube, das ist bei mir aber nicht immer so der Fall gewesen. In Luxemburg habe ich auch mal in einer gespielt, da waren durchaus noch Gottesdienste und so.
Ja, wir haben doch auch in der Frauenkirche gespielt letztes Jahr. Das ist doch auch eine ganz normale
Kirche. In der St. Pauli-Kirche habe ich auch gespielt.
Ja.
Beim Reeperbahn-Festival, da ist ja auch noch Gottesdienste, oder?
Ja, ja.
Und in der Frauenkirche haben wir gespielt, genau, in Dresden, das ist ja auch ganz normaler Betrieb.
Wir haben aber nochmal eine Frage an die Theologen. Also weil in der katholischen Konfession zumindest ist es so, man darf als Mann in der Kirche keine Kopfbedeckung tragen.
Ja.
Ich weiß nicht,
hab ich ja
wie.
Nicht.
Nein, ich frage, wie ist das mit Masken in der Kirche? Das würde ich mal gerne wissen, ob es da vielleicht eine Bibelstelle gibt oder irgendwas aus der... Irgendein vatikanisches Konzil oder sowas, was da eine Haltung zu Masken in der Kirche.
In Michel hat. Haben wir doch auch. Ich habe in Michel gespielt beim Reeperbahn-Festival auch schon. Das ist ja auch ganz normal. Also genau. Man kennt das so aus den Krimis, ne? Wenn dann die Kommissare in die Kirche reinkommen und erstmal ihren Hut abnehmen oder ihre Mütze oder was auch immer sie aufhaben und so.
Ja, wir haben zum Beispiel in der orthodoxen Kirche die Frauen wiederum Kopftuch aufsetzen.
Ja.
Also in Russland.
Ja, genau.
Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ich habe aber vor allem immer Angst, aufgrund der etwas diabolischen Anmutung, die meine Maske ja nun mal hat, dass mir daraus ein Strick gedreht werden könnte und ich vielleicht direkt nach der Kirche abgeführt werde und mich im Fegefeuer zurechtfinden muss oder was auch immer, weil ich halt da Gotteslästerung betrieben habe oder so. Dabei geht es mir überhaupt nicht darum. Also liebe Küster und Pastoren und Priester, das ist nichts Diabolisches. Das ist einfach ein Stier.
Ja gut, der Teufel wird ja nun mal auch oft mit Hörnern abgebildet.
So ist es. Genau, aber... Klar, ab dem Zeitpunkt, wo ich da gebucht wurde, wurden die Leute dann natürlich immer gebrieft. Ich habe trotzdem immer Angst, die zu treffen. Und ich gehe dann immer hin und so, wissen Sie, was ich für eine Maske habe und so. Und sie so, ja, haben wir gesehen, alles in Ordnung und so. Aber ich denke, ja, eigentlich kann das ja nicht im Sinne der Kirche sein, dass ich da dann ankomme mit, genau, weil du sagst, der Teufel wird oft mit Hörnern abgebildet, dass ich dann da tatsächlich, also ich weiß nicht, wie oft ich schon in der Kirche gespielt habe. Eigentlich dürfte ich das nicht.
So, nee.
Ich will mich jetzt nicht dafür aussprechen, mich bitte nicht mehr zu buchen in Kirchen. Also es wird auch nichts Schlimmes passieren, das ist jetzt keine schwarze Messe oder so, sondern einfach ein Klavierkonzert mit den süßesten Klängen, die natürlich sehr kirchlich sind. Aber ich denke, irgendwas ist da natürlich falsch dran. Ja.
Was ist falsch?
Den Gig nehme ich natürlich gerne
mit. Dass du da spielen darfst.
Aus kirchlicher Perspektive jetzt.
Ja, ich glaube, es ist auch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Ich habe ja meinen ersten Gig als E-Bassist habe ich ja in der Kirche gemacht.
Ja.
Ich hatte so einen Freundeskreis, so mit 14, 15. Und der eine von denen war Pastorensohn und auch Organist. Der war so ein, zwei Jahre älter. Und dann hatten wir irgendwie zusammen so eine Coverband, wo wir, habe ich glaube ich schon mal erzählt, haben wir Nirvana-Songs gespielt, Songs von den Doors und viel Blues. Mm. Und dann sind wir, und weil dann hier der Organist auch an der Hammond-Orgel saß, oder beziehungsweise an irgendeiner Billig-Orgel, und da habe ich dann meinen ersten E-Bass-Gig in der Kirche gehabt.
Das ist die Erleuchtung.
Da hatte ich die Erleuchtung, genau. Ja, und ich weiß noch, dass der Gitarrist, wie hieß denn der? Dem ist irgendwie, glaube ich, dreimal die E-Seite gerissen während des Konzerts, weil er mal so Bendings gemacht hat, also die Seite so gezogen hat.
Genau, und das war der.
Ich erinnere noch einen Bassisten aus Hamburg, dem immer die Bassseite durchgerissen ist bei jedem Gig. Erinnerst du dich auch noch an den?
Ja.
Bei jedem Gig ist immer so eine Bassseite durchgerissen. Und wir hatten immer gesagt, das kann doch gar nicht sein. Bassseiten, die sprengen doch eigentlich nie. oder?
Naja, also E-Seiten reißen irgendwie auch doch, wenn, reißt auch mal eine E-Seite, weil da auch irgendwie, glaube ich, relativ viel Spannung drauf ist auf dem E-Bass. Ich weiß, ich hatte mal so ein Big Band-Konzert, da war das Stück ging los, irgendwie Bläser-Intro und dann Auftakt auf der E-Seite. Und als ich dann beim dritten Ton ankam, machte es Pratz und da war die E-Seite durch. Und dann habe ich irgendwie auf den anderen drei Seiten das Stück zu Ende gespielt und dann schnell die Seite gewechselt.
Okay, hat natürlich keinen Ersatzbass dabei.
Passiert auch beim Bass. Naja, also ich würde es aber, also wenn einem das jetzt mehr als alle drei Jahre, öfter als alle drei Jahre passiert, dann ist entweder was mit dem Bass nicht in Ordnung, also mit dem Sattel oder mit dem Steg, oder man hat einfach eine beschissene Technik.
Ja, ja, das kann natürlich sein.
Also, weil das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Dass Saiten so oft reißen.
Okay, das ist ja gut, aber trotzdem ja eigentlich eher positiv konnotiert. Ich habe auch eine meiner letzten Erfahrungen als Mucker auch in der Kirche gehabt. Und zwar wurde ich angerufen, einen Kirchenchor zu begleiten. So einen, ja, wir haben so Pop-Sachen gemacht und so. Ja. Und es hieß, es gibt Leadsheets. Besten, also ich muss einfach nur vorbeikommen und ich könnte Leadsheets dann da lesen und es ist ganz einfach und so. Mhm. Und ich dachte, ja gut, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Das mache ich gerne. Leadsheets, easy, das kann ich gerade noch lesen. Was aber nicht den Tatsachen entsprach, denn als ich dort ankam, wurden mir so eine riesengroße Stapel von Noten gegeben.
Ja.
Alle so mit über mehrere Staffs. Das heißt, auf einer Seite war nicht nur die Klaviernotation, sondern auch noch also Trompete und was weiß ich alles. Und das heißt
Partituren, sagt man ja.
Die Partituren, sagt man, genau. Ja. Letztlich lief es letztlich so ab, dass mir jemand die ganze Zeit die Seiten blättern musste, so weil halt auf jeder Seite immer nur so 3-4 Takte waren. So. Und ich halt ehrlich gesagt ein räudiger Leser bin auch. Also ja. ich kann gut Leadsheets lesen, so kein Problem. Ja. Und auch mal, wenn noch eine Melodie dabei ist, die auch mal mitnehmen. Und so wurde mir das ja auch verkauft. Aber es war halt einfach, da gab keine Akkordsymbole, nichts, sondern einfach ausnotiert und dann halt wirklich äußerst unübersichtlich über einen Riesenstapel von Noten und es war echt der Horror, es war der Albtraum und ich meinte, ich gehe jetzt nach Hause, weil das war so nicht abgemacht, aber dann hat der Schlagzeuger, der es organisiert hat, so lange gebettelt und meinte, wir werden alle nicht bezahlt, wenn du jetzt gehst.
Oh.
Das hat halt so einen emotionalen Druck gemacht. Und dann habe ich halt das so bestmöglich versucht zu machen und habe halt gespielt und habe mich halt total vergriffen natürlich auch. Und da hat mich der Saxophonist, der heute noch in der Jazzszene auch aktiv ist, ich würde vielleicht gleich auch seinen Namen nennen, weil er hat mich so richtig zur Sau gemacht. Er hat so durchs ganze Kirche geschrien und die hat ja einen krassen Reverb.
Entweder du spielst richtig oder du spielst gar nicht.
Ja, ich meine, das hättest du natürlich auch machen können. Hättest sagen können, okay, ich spiele und dann einfach nicht spielen. In case of doubt, ja. Tazet. Sagt man ja auch.
Ja, ja, da war ich ja nur hin und her gerissen, weil der Schlagzeuger wollte ja unbedingt, dass ich spiele, weil das braucht der Chor auch immer. Wir brauchen hier die Einsätze, hieß es immer, was auch immer das bedeutet. So. Gut, wenn sie Take the A-Train spielen, dann kann ich mir das immer noch irgendwie zurechtschnubbeln, weil den Song kenne ich, aber es wurden teilweise Stücke gespielt, von denen ich noch nie gehört hatte.
Ja.
Und wirklich grauenvoll notiert. Und es war wirklich so, wie man es sich vorstellt. Also, so träume ich bis heute. So, dass man auf so eine Prüfung kommt und nicht geübt hat, nicht gelernt hat oder was weiß ich und halt so komplett verkackt. Und dann halt dieser Vanya hieß dieser Saxophonist, liebe Grüße. Ich dachte mir, wie kann man so scheiße sein? So, vor allem der hat ja gut reden, so, ne? Als Saxophonist. So.
Ja.
Weißt du, da musst du ein Staff lesen, so. Das ist ja irgendwie, das kann ja wohl jeder, so. Ich soll den Laden zusammenhalten, so. Mir wurden falsche Informationen geliefert, so. Und dann werde ich von so einem Typen angeschrien. Aber ich habe auch nichts Gutes über den gehört.
Man muss natürlich aber auch sagen, jetzt Partiturspiel ist ja, da gibt's ja sogar eigene Seminare an Musikhochschulen zu. Also wie man das schafft, aus so 10 Systemen irgendwie eine sinnvolle Stimme auf dem Klavier abzubilden. Und E haben ja Klaviernoten, das hat ja oft was sehr Witziges. Also wenn man so in so Ensemble spielt mit ausnotierter Musik, dann haben ja, wie gesagt, am Saxophon oder so eine Bassstimme, die kriegt man ja gut mal auf so 1, 2, 3 Seiten. Wie ein Pianisten ja oft so mit Tesafilm zusammengeklebt, dann irgendwie so auf die Notenablage ihres Klaviers dann so 12 Seiten raufmachen müssen. Weil natürlich Klavier in 2 Systemen notiert wird. Also linke Hand, rechte Hand und dann meistens auch nicht nur eine Note zur Zeit, sondern viele. Dadurch sind diese Noten einfach im Layout total riesig. Und es ist immer, also wenn das Konzert auch ein bisschen langweilig ist, macht es immer große Freude, Pianisten zu beobachten, wie sie dann irgendwie im entscheidenden Moment ihre Noten da, ihre Saiten wechseln müssen oder sowas. Also es ist also so mit dem iPad oder so oder so mit dem Tablet ist das natürlich mittlerweile vielleicht ein bisschen einfacher, aber jetzt so eine einfach
gab's
so eine,
da noch nicht.
Nee, so eine ausgedruckte Note, das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob du, wie da deine Erfahrungen sind mit Noten am Klavier, aber es ist ja auch gang und gäbe, dass dann so eine komplette 12 Seiten Noten mit T-Satz notdürftig zusammengeklebt irgendwie so von der Notenablage des Flügels auf die Tastatur fällt und dann muss man dann im Spiel das irgendwie zurechtruckeln und so. Und es haben ja auch im klassischen Konzertbetrieb, jetzt, also wenn du jetzt ein Klavierkonzert spielst, dann kannst du das jetzt im besten Fall auswendig, aber so, was ich bei das Klavier als begleitendes Instrument, da spielen ja Leute im Konzertbetrieb auch gerne mal nach Noten. Und da gibt es meistens noch eine Person, die extra dafür zuständig ist, die Note umzublättern.
Genau.
Hast so du das schon mal gesehen?
Klar, das ist die, die Frau, die Seiten umdreht, da gibt es auch einen Film drüber.
Die Frau, die die Seiten umdreht, ist ein Film.
Ja, ist ein französischer Film. Ja. Über genau diese Person.
Ja.
Das ist echt ganz gut. Ich hatte am Ende, wurde mir auch so jemand abgestellt. Jemand, der mir die ganze Zeit die Noten umdrehte, halt, um einen Chor zu Kirchenchor zu begleiten, so einen albernen Popchor, weil die am Abend, das war eine Probe, tagsüber, am Abend war das Konzert. So, das heißt, wenn ich da abgehauen wäre, so, die wären natürlich, hätten natürlich ein Problem gehabt, so, aber andererseits kann man sagen, nicht mein Problem, denn ihr habt gesagt, hier gibt's einfache Liedsheets zu lesen.
Ja.
So. Aber genau, ich habe mich dann erbarmt und hab's dann, ich würde sagen, am Ende habe ich es auch ganz gut retten können oder hinbekommen. Ich war natürlich selber mit mir nicht wirklich zufrieden, weil ich dachte so, ey, scheiße eigentlich, dass ich es nicht auch kann. Dass ich nicht einfach
Partitur spielen.
Locker Partituren locker wegdrücken kann und halt ganz egal, wie sie notiert sind. Und ich dachte, ich kam mir natürlich dann irgendwie räudig vor und dreckig und dass ich irgendwie nicht gut genug war und so. Und am Abend, genau dadurch, dass wir dann irgendwie 2-3 Mal die Sachen durchgespielt hatten, kannte ich die Stücke dann irgendwann und konnte mich dann irgendwie da durchfaken und die Chor hat mir dann auch gesagt, ist doch cool, lief doch richtig cool am Ende, weil sie auch gesehen haben, wie ich da geschwitzt habe und so und auch das ganze Drama mitbekommen habe, wie ich angeschrien wurde und gehen wollte und so, das war irgendwie ein großes Drama. Aber ich denke immer so, es kann doch nicht so schwer sein, so. Warum macht man sich so kompliziert? Also wenn der Chorleiter irgendwie das so gestalten möchte und irgendwie am gleichen Tag irgendwie erst eine Probe ansetzt, dann sorg mal bitte für ein anständiges Notenbild,
das
jeder schnell lesen kann. Ich meine, was ist doch nicht, ist es wirklich meine Schuld dann? Also was soll denn das? Ist doch Quatsch. Das kann man doch wirklich leicht gestalten.
Ja, also dazu muss ich wirklich sagen, und das ist, glaube ich, das ist ein strukturelles Problem in der Berufspraxis, dass die Menschen, die die Noten schreiben, oft nicht die Leute sind, die die Noten lesen. Was dafür sorgt, dass oft Notation grundsätzlich, also ich arbeite ja oft irgendwie mit Noten in meinem Alltag, dass oft Noten, was weiß ich, wenn jetzt jemand eine Klaviernote schreibt für einen Pianisten, selber aber gar kein Klavier spielt, sondern vom Horn kommt, weiß die Person manchmal gar nicht so genau, was braucht denn jetzt der Pianist, um das ordentlich zu lesen? Welche Informationen müssen in der Note sein? Und dazu gehört zum Beispiel auch Layout. Also wie viele Takte sind in einer Zeile auf einer Seite? Was ist wirklich ausnotiert, was nicht? Wo schreibt man, was weiß ich, ein Akkordsymbol hin?
Aber das ist ja die Aufgabe des Bandleaders, sich dem anzunehmen und das so zu gestalten, dass das für jeden angenehm ist und nicht meine Aufgabe.
Nee.
Weil es war ja auch so, dass jedes Stück wieder anders notiert war. Es war ja nicht einheitlich in dieser, sondern es war jedes Stück war wieder komplett neues System, neu anders notiert. Manche hatten halt Riesenpartituren, manche weniger, manche hatten nur eine Melodie, es gab nie Akkordsymbole.
Ja.
Also es war halt so, und da sollte ich mich dann durcharbeiten. Und das ist doch einfach die Verantwortung desjenigen, der so einen Chor leitet, erst recht, wenn er so einen Anspruch hat, so ja, ich buche mir hier eine Band und den begleiten dann am Abend, so, dann mach es bitte anständig. Und das hat diese Kirche in Berlin-Mitte einfach nicht leisten können.
Ja, und aber das ist ja was ich bemängele, dass oft im Bereich notierter Musik nicht ausreichend Kompetenz vorhanden ist, für Instrumente Musik ordentlich zu notieren. Das ist was ich wirklich oft bemerke.
Ja.
Also das einfach, also Noten schreiben ist auch ein Handwerk, was natürlich auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird von vielen Leuten. Also wie schreibe ich eigentlich eine gute Note? Das ist ja was, womit man sich durchaus mal auseinandersetzen könnte. Und also von Layout, was notiert ist, die Information, die eine Note geben muss, um intuitiv Musik spielen zu können. Also die Idee bei einer Notation ist ja auch, und das vergessen auch Leute, es ist ja Sachen leicht zu notieren. Sachen so zu notieren, dass man sie einfach erfassen kann. Genauso wie ein Text hat ja auch Kommata und Punkte und Absätze. Warum hat er die? Damit die übersichtlich sind. Also gibt es, wie heißt dieses Buch, Die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Genau. Und dieses Buch ist komplett geschrieben ohne Absätze. Das ist natürlich dann irgendwie so eine künstlerische Idee, ist aber natürlich ganz schlimm zu lesen. Mhm. So, und so fällt sich das mit Noten auch. Also Leute schreiben Noten und denken oft irgendwie nicht mit. Zumindest kommt es mir so vor, dass das ja auch Leute lesen müssen.
Ja.
Und das prangere ich an. Der kleine Mann. Das ist der Musikarbeiter, der dann Noten lesen muss.
Und für beim Piano. Da, ja. Ne, das muss man wirklich sagen. Also sich dann da durcharbeiten muss.
Und auch gerade das Umblättern, was ja so beim Partiturspielen natürlich, da kriegst du ja vier Takte auf eine Seite. Das Umblättern ist oft das Nervigste, weil dann die Augen wieder irgendwie eine neue Seite erfassen müssen. Das nervt mich auch wahnsinnig an so Klavierauszügen, weißt du? Ein Lied notiert ist mit eine Zeile Gesangsstimme und dann zwei Zeilen Klaviersystem. Und Leute notieren dann, drei Takte in eine Zeile und zwei, drei Zeilen auf eine Seite. Das heißt, du musst alle neun Takte eine Seite wechseln. Ist ja Horror.
Ja, genau.
So, das sind so Felix aus der Praxis, meckert ein wenig über Lebensrealitäten von notenlesenden Musikern.
Genau.
Bitte, bitte, bitte achte darauf, dass die Note gut lesbar ist.
So ist es. Ja. Und bitte nicht zu viel Information, nur die nötigsten.
Ja, richtig.
Weil so zu viele Informationen nerven, muss man ja auch nur lesen.
Ja, natürlich. Also, und vor allen Dingen
wird vom Wesentlichen abgelenkt. So.
Richtig, das ist genau das, was du sagst. Weil ich muss ja als Notenleser entscheiden, gerade beim Vom-Blatt-Spiel, welche Information ist jetzt essentiell. Und wenn diese Notation vollgepackt ist oder schlecht notiert ist oder zu viel, dann muss ich noch beim Spielen entscheiden, was lasse ich jetzt weg.
Ja.
Genau. Deswegen bitte möglichst einfach.
Möglichst einfach.
Ja.
Sehr gut. Das war doch wirklich eine heitere Note, auf der wir diesen Podcast jetzt enden lassen können. Ich kann heute nicht wirklich auf einer heiteren Note diesen Podcast enden, weil jedes Mal, wenn ich lache, tut mir halt mein Brustkorb weh, wegen der gebrochenen Rippe. Deswegen, ich kann nicht lachen und nicht husten. Ich hoffe, ich erkälte mich hier nicht. Toi, toi, toi. Ja. Weil das tut richtig doll weh. Und deswegen werden wir jetzt ganz bestimmt nicht noch einen lustigen Witz am Ende
rausholen. Auf gar keinen Fall.
So wie ihr es gewohnt seid. Ihr denkt immer, da warten wir doch die ganze Zeit drauf, dass noch ein lustiger kleiner Jazzwitz kommt. Diesmal nicht, Leute. Dann müsst ihr wieder bis nächsten Mal warten. Obwohl so eine gebrochene Rippe, das ist was sehr Langwieriges. Das kann 6 Wochen dauern jetzt, wo wir ziemlich ernst sein müssen. Leider.
Okay, das heißt, es geht jetzt die nächsten Wochen hinab in das Tal der Tränen beim Lambra Jazz.
Genau. Das ist natürlich passend zum Thema der nächsten Folge, wo wir uns über Humor unterhalten wollten. Das werden wir mit der nötigen Ernsthaftigkeit auf jeden Fall angehen.
Natürlich.
Absolut richtig.
Gut.
Aber genau, auch heute wieder ohne Sponsor. Die Sponsoren gehen uns aus. So, ne?
Ja, also irgendwie, wirklich.
Liebe Imbissbuden Deutschlands, jazzliebende Imbissbuden Deutschlands, meldet euch bei uns. Wir sind bereit, euch alle cool zu finden. Ansonsten bitte 5-Sterne-Bewertung. Wir sagen es gerne nochmal. Es scheinen immer noch nicht alle verstanden zu haben, aber bitte gerne 5-Sterne-Bewertung. Ja, jetzt das Handy rausnehmen, 5 Sterne eingeben, sonst hört dieser Podcast nicht auf und ihr werdet niemals Lanz und Precht hören können. Ihr müsst ewig weiter dieses Gebrabbel ertragen.
Genau. Lasst mal ein Like oder ein Kommi da.
Ja.
Und dann würde ich aber sagen, können wir uns vielleicht mal wieder ganz anachronistisch verabschieden mit zwingenden Grüßen, oder?
Mit zwingenden Grüßen verabschieden wir uns in die Restwoche.
Richtig. Bye bye. Ciao, ciao. Tschüss.